In Lukas Kapitel 14, Vers 15, Jesus hat gepredigt, dann sagt es, einer hat ihm gehört, und dann sagt er, selig ist, der das Brot ist im Reich Gottes. Hat irgendwie gemerkt, das wird schön sein, mit dem Herrn das Brot zu essen im Reich Gottes. Vers 16, Jesus, aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu. Und sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, zu sagen den Geladenen, kommt, denn es ist alles bereit. In Wirklichkeit sind wir die Knechte, die hinausgehen und dieses sagen, kommt, es ist alles bereit. Man braucht nichts mitzubringen, sondern nur zu kommen. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Ist ein bisschen dumm, nicht, dass man erst kauft und dann besichtigt? Ich würde das nicht so empfehlen. Erst besichtigen und dann kaufen, nicht? Sag, ich habe gekauft, jetzt will ich ihn nur schnell besehen. Und deshalb konnte er nicht mal zum Abendbrot kommen. Das Zweite, mal sehen, was der sagt. Und der Andere sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft. Und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Eine andere Übersetzung sagt, sie auszuprobieren. Bitte dich, entschuldige mich. Mein Vater hat noch in Kanada mit Ochsen gearbeitet. Und er sagt, das ist schon was, wenn man Ochsen hat, die nicht ziehen wollen. Und das gibt sowas, dass sie sich einfach hinlegen und dann kann man nichts machen. Die sind einfach dann ganz stur. Jetzt hat er 5 Joch gekauft und hat sie gar nicht ausprobiert. Das ist schon ein Risiko, nicht? Jetzt sagt er, will ich sie noch ausprobieren. Gekauft habe ich die schon und kann deshalb nicht zum Abendbrot kommen. Aber hört mal, was der Dritte sagt. Der Dritte sprach, ich habe ein Weib genommen und darum kann ich nicht kommen. Ich weiß nicht, da hat er eine andere Frau gehabt wie ich. Wenn es geht, um irgendwo rauszufahren zum Abendbrot, ist sie immer bereit. Braucht sie aber nicht zu kochen, nicht? Das geht doch den meisten Frauen so, nicht? Es kommt nur die große Frage, was ziehe ich wohl an? Aber sonst sind sie schon bereit zu gehen. Dieser sagt, ich habe eine Frau und er sagt nicht mal, entschuldige mich, es ist unmöglich, sagt, ich kann nicht kommen. Ist es nicht komisch? Jetzt fragt man sich, was will wohl der Herr Jesus mit so einem Bild, so einem Gleichnis? Ein Gedanke nur. Und ich denke, das ist der Hauptgedanke. Irgendeine Entschuldigung, die jemand gibt, weshalb man nicht zum Abendmahl kommt, ist ebenso töricht wie diese Entschuldigungen. Das war in Wirklichkeit, jede Entschuldigung war ganz töricht. Ein Acker gekauft. Abends kann man sowieso nicht gut sehen. Ist doch wahr, nicht? Wenn ich schon einen Laden besichtigen will, will ich dann höchstens bis zum Mittag, aber nicht abends, wo es dann dunkel wird, kann man nicht gut sehen. Und sagt, ich kann nicht kommen. Genauso mit den Ochsen. Wenn man schon, dann würde man früh morgens gehen, um sie auszuprobieren. Er sagt, nein, ich kann zum Abendmahl nicht kommen, denn ich muss jetzt dieses tun. Und ebenso der, der geheiratet hat, der sagt, ich kann nicht kommen. Vielleicht hatte er eine besondere gute Köchin geheiratet und meinte, er konnte kein Mahl verpassen, was sie sonst würde vorbereiten. Aber irgendeinen Grund hat er angegeben, ich kann nicht kommen. Was sagte Herr Jesus? Der Knecht kam und sagte das seinem Herrn wieder. Da ward der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knechte, gehe aus schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knechte, geh aus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, auf dass mein Haus voll werde. Ich sage euch aber, dass der Männer keiner, die geladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Zwei Gedanken aus diesem Beispiel, was Jesus hier gibt. Der erste, Vers 17, kommt, denn es ist alles bereit. Eine wunderbare Einladung. Wir brauchen nichts zu tun, der Herr hat alles getan, was notwendig ist. Der zweite Gedanke, Vers 22, es ist aber noch Raum da. Deshalb dürfen wir heute Abend noch evangelisieren. Es ist noch Raum da. Und dann ist hier, und das passt zu dem, was ich habe versucht zu sagen, Vers 23, da sagt er, gehe aus und nötige sie, hereinzukommen. Manchmal sagt man, man darf doch nicht zu aufdringlich sein. Ja, das Wort aufdringlich ist vielleicht nicht ganz richtig, aber hier sagt Jesus, nötige sie. Ich sage es oft zu den Schülern und auch zu mir, man muss so die Sache so ernst nehmen, dass der, mit dem wir sprechen, nicht meinen, ja, das macht nicht viel aus, ich kann dir irgendwann mal kommen. Nein, wir müssen ihm sagen, es ist sehr, sehr ernst. Aber wir müssen auch nicht so aufdringlich sein, dass wir dadurch die Tür verschließen. Jetzt zu wissen, wie aufdringlich man sein darf oder wie aufdringlich man nicht sein soll, das ist eine Kunst, das zu wissen. Mit einem kann man viel aufdringlicher sein wie beim anderen. Und das kann uns nur der Heilige Geist zeigen. Aber in jedem Fall müsste man mit den Leuten so ernst sprechen, dass sie wissen, es ist nicht etwas Nebensächliches. Es ist sehr, sehr wichtig. Wir hörten heute Morgen, es ist des Herrn Wille, dass alle Menschen errettet werden. Und deshalb sagte der Bruder, wir brauchen gar nicht zu beten. Herr, errette die Person, so es dein Wille ist. Braucht man nicht zu sagen. Ich stimme ganz überein mit dem, was er sagte. Es ist sein Wille, dass alle Menschen zum Glauben kommen. Deshalb kann man ganz getrost beten für Ungläubige und wissen, dass das im Willen Gottes gebetet ist. Und so ist das Gottes Wille, dass Menschen zum Glauben kommen. Und jetzt will er die verschiedenen Glieder am Leibe gebrauchen, um Menschen zu sich zu führen. Und so bringt Gott Menschen zusammen. Und nie von ungefähr. Manchmal ganz interessant. Mir ging es so, ich war in den USA. Schon einige Jahre her. Ich fuhr auf der Autobahn, wenigstens eine breite Straße, mit so einer Wiese dazwischen. Wir sagen nicht Autobahn in den USA, aber ähnlich wie eine Autobahn. War kein anderer auf der Straße. Und ich fuhr auch, soweit ich es wusste, gesetzmäßig. Ich bin nicht schneller gefahren, die Geschwindigkeit war so. Und ich habe mich daran gehalten. Auf einmal kam auf der anderen Seite ein Polizeiwagen. Und dann habe ich noch extra kontrolliert, ob wirklich alles in Ordnung ist, nicht? Man tut ja das dann schon. Aber ich war mich sicher, bei mir würde er bestimmt nichts finden. Und dann sah ich durch den Spiegel, er fuhr über diese Wiese und dann fuhr er mir nach. Na ja, ich sagte, vielleicht hat er sich eben entschieden, die andere Richtung zu fahren. Aber dann hat er das blaue Licht angeschaltet. Und da kam ich auf die Idee, dass er wahrscheinlich etwas zu sagen hätte zu mir. Und das machte er dann auch klar, dann hielt ich und er hielt. Dann kam er zu mir und wollte meinen Führerschein sehen. So zeigte ich ihm meinen Führerschein. 1955 in Deutschland ausgestellt. Der guckte Deutsch. 1955. Bei uns kriegt man höchstens jede 2 Jahre einen neuen Führerschein. Und jetzt schon so alt. 1955, da schüttelte er seinen Kopf. Haben Sie einen Ausweis? So zeigte ich ihm meinen kanadischen Pass. Kanadier. Und Sie fahren ein amerikanisches Auto. Naja, das war alles so ein bisschen verdächtig. Dann bat er mich, dass ich sollte bei ihm im Auto mich setzen. Das tun die oft. Da setzte ich mich bei ihm im Auto. Naja, dann hatte ich eine Frage. Ich sagte, hör mal, verstehen tue ich das nicht. Warum haben Sie mich angehalten? Ich habe jedoch nichts verbrochen. Dann sagte er dieses ganz Komische. Er sagt, als ich so kam und dann sah ich Sie und den Wagen, dann hatte ich, und wir haben auf Englisch ein Wort, da sagte ich, I had a hunch. Ein Einfall, ein Gedanke. Den muss ich anhalten. Ich habe nie gedacht, dass ich so kriminal aussah, dass er das würde meinen, nicht? Aber das war der Grund. Er hat mich angehalten, weil ihm wäre dieser Gedanke gekommen, den muss ich anhalten. Das ist mir noch nie vorher und nie nachher geschehen. Und da sagte ich, Mensch, ich habe auch einen Einfall. Ich fragte, wissen Sie, wo dieser Einfall herkam? Ich sagte, nein, das weiß ich nicht. Oh, ich sagte, das weiß ich aber. Ja, Sie wissen es? Ich sagte, ja. Dieser Einfall ist von Gott gekommen. Und wissen Sie, warum? Er sagte, nein. Sehen Sie, Sie haben meine Papiere kontrolliert. Eines Tages wird Gott Ihre Papiere kontrollieren. Sind die in Ordnung? Das gab uns ein Gespräch. Und dieser Mann war ganz offen. Fast 3/4 Stunde, in dem das blaue Licht da oben drehte, evangelisierte ich. Und ich konnte ihm die Botschaft sagen. Wir beteten zusammen. Ich schrieb verschiedene Verse auf. Ich sagte, wenn Sie jetzt nach Hause kommen, dann sagen Sie Ihrer Frau, was Sie erfahren haben heute. Und gebrauchen Sie diese Verse, um Ihre Frau zu erklären, was ich heute Ihnen gesagt habe. Gott bringt Menschen zusammen. Das war mal eine ganz besondere Sache. Aber ich habe keinen anderen Grund oder ich habe keine andere Antwort, nur dass Gott uns zusammenbracht. Jetzt hat Gott uns auch an diesem Abend zusammengebracht. Und Gott hat uns zusammengebracht, ich denke einmal, dass wir alle uns mal vor Gott wieder kontrollieren. Denke an eine kleine Geschichte, die ich hörte. Das geschah im südlichen von USA. Es war ein Schwarzer. Der ging in so einem Eckladen und da war ein öffentliches Telefon. Und die Verkäuferin hörte dieses Gespräch. Dieser Mann ging und er wählte eine Nummer. Und dann hörte sie, wie er dann sagte, Hallo, anscheinend war jemand zu Hause. Und dann fragte er, haben Sie einen Gärtner? Und anscheinend war die Antwort, ja. Die Verkäuferin erzählte, sie konnte nur hören, was der auf diesem Ende hörte. Dann sagte er, sind Sie zufrieden mit Ihrem Gärtner? Und anscheinend war die Antwort wiederum, ja. Dann fragte noch einmal, sind Sie sich aber ganz sicher, dass Sie zufrieden sind mit Ihrem Gärtner? Und anscheinend war die Antwort, ja. Dann sagte er, Dankeschön, und legte auf. Als er rausging, sagte die Verkäuferin, es tut mir leid, dass Sie keine Arbeit gefunden haben. Sagte, ich suche nicht Arbeit. Ja, sagt sie, was bedeutet dann dieses Gespräch, was ich jetzt eben gehört habe? Ich habe doch angenommen, Sie suchen Arbeitsplatz. Nein, nein, sagt er. Das war mein Chef. Ich habe nur mal angerufen, mal zu sehen, ob er auch zufrieden wäre mit meinem Dienst. Das ist eine gute Idee, nicht? Aber wissen Sie, für uns, die wir Gottes Kinder sind, wäre es nicht ganz gut, mal die Himmelsnummer zu wählen und sagen, Vater, bist du zufrieden mit meinem Dienst? Und vielleicht haben diese Abende etwas dazu beigetragen, dass man sich mal fragt vor Gott, bist du wirklich zufrieden? Wenn nicht, wo kann ich mich bessern? Wo mangelt es? Und ich hoffe, dass diese Abende uns da ein bisschen geholfen haben, ein klein bisschen zu kontrollieren und uns zu fragen und zu prüfen, Herr, wie könnte die Arbeit noch besser sein? Ich habe gestern einige Vorschläge gemacht und ich denke, Sie haben noch an viele andere Dinge gedacht, hoffentlich wenigstens, wie Sie jetzt, wenn Sie nach Hause kommen, auch mal versuchen, mit Ihrem Nachbar, mit Ihrem Kollegen in Verbindung zu treten. Versuchen Sie es. Sie werden viel Freude daran haben und wenn es auch gar nicht mal so besonders gut scheint zu klappen. Ich kann nur sagen, man lernt, indem man mal etwas probiert. Theoretisch ist manchmal alles so einfach, aber in der Erfahrung geht das manchmal ganz anders. Vielleicht nur noch einen Vorschlag. Ich sagte eben schon, dass ich bei diesem Polizisten einen Zettel geschrieben habe. Und ich finde, das ist sehr, sehr zu empfehlen. Wenn Sie mit jemandem sprechen, ich tue das oft, wenn ich auch Traktaten habe, ich habe gerne Traktaten, die hinten noch ein bisschen Raum haben, dann fange ich an und dann schreibe ich. Denn wenn das dem Herrn gefällt, dass der Kontakt gut wird, dann bedeutet sogar meine Handschrift etwas. Wissen Sie, ein geschriebener Brief ist oft schöner, obwohl manchmal schwieriger ist zu lesen, als einer, der geschrieben, mit der Schreibmaschine geschrieben worden ist. Und so ist es, wenn man jemand lieben lernt. Besonders lernte ich dieses, ich hatte eine Evangelisation und ich mache das immer so, dass ich viele Hausbesuche mache. Ich finde, die persönliche Arbeit ist besser, als wenn man zu vielen spricht. So hatte ich, das war auch in den USA, am Nachmittag Hausbesuche gemacht und Gott hat das so wunderbar geführt, dass ich zwei Ehepaare zum Herrn führen durfte. Und dann hatte ich ein Stück Papier genommen und ich hatte kein Grades, ich habe nur so einen Umschlag, das ganz krumm rausgerissen und gesagt, als Gotteskind sind diese Dinge wichtig. Habe ich dann ein paar Gedanken drauf geschrieben, ein paar Bibelverse und das gab ich dieses Ehepaar. Das Ehepaar habe ich aber nicht wieder gesehen, bis 6 Jahre später. Und da war ich in der Gemeinde, dann fragte ich den Prediger, den ich gut kannte, wie ist das wohl mit diesen Ehepaaren geschehen? Oh, sagt er, du wirst sie am Sonntagmorgen beide im Gottesdienst sehen. Und da wartete ich. Am Sonntagmorgen begrüßte ich diese, und das Erste, was dieser Mann tat, er öffnete seine Bibel und zeigte mir das krumme Stück Papier, welches ich vor 6 Jahren geschrieben hatte. Das war für ihn so ein bisschen ein Heiligtum geworden. Wisst ihr, es ist sehr wichtig, nur mal so ein paar Gedanken aufzuschreiben, eben während du mit ihm sprichst. Es kann eine sehr, sehr große Hilfe sein. Ich tue das sehr oft. Das ist dann nicht ein Traktat, weil es jemand anders verfasst hat. Es ist etwas, was du selber getan hast. Und Gott wird das ganz bestimmt auch zum Segen bringen. Ich hatte eine andere Erfahrung. Ich evangelisierte und am Sonntag, wo ich anfing, besuchte ich ein junges Ehepaar. Dann sagte mir dieses junge Ehepaar, dass der Mann würde an dem Nachmittag wegfahren. Er wäre ein LKW-Fahrer, ein Kraftfahrer. Und er würde erst wieder den nächsten Sonntag kommen. Beide waren ungläubig. Beide schon zweimal geschieden, wieder geheiratet. Dann sagte ich zu dieser Frau, nehmen Sie ein Stück Papier, etwa so groß, und schreiben Sie einige Verse drauf. Und dann gab ich ihr den Vorschlag, Johannes 3, Vers 16, Johannes 1, Vers 12. Und da sagte ich zu dem Mann, und jetzt, indem du fährst, lernst du diese Verse auswendig. Das war nur mal so ein Wagnis, denn alle beide waren sie ganz unwissend. Aber sie hat das getan. Am Montag kam die Frau zum Glauben. Und wir fingen an zu beten, denn am Sonntag würde der Mann wiederkommen. Und am Sonntag kam der Mann wieder, und da war ich gleich da. Ich wollte ihn besuchen. Dann sagte er zu mir, wissen Sie was? Dieses Papier, diese Verse haben mich 130 Mark gekostet. Oh, ich sagte, wieso? Oh, er sagte, er wäre dabei gewesen, die Verse auswendig zu lernen und hatte nicht auf sein Tachometer geguckt und er wäre zu schnell gefahren. Und die Polizei hat ihn angehalten und er musste eine Strafe zahlen. Oh, da kam mir ein Gedanke. Ich sagte, jetzt muss ich aber schnell sprechen, indem er jetzt, dann sagte, jetzt will ich nichts damit zu tun haben. Dann sagte ich, wissen Sie, dann merke ich nämlich, wie der Teufel das hasst, wenn Sie Bibelverse auswendig lernen. Er versucht, sie zu entmutigen. Na, das große Wunder geschah, er war bereit, den Herrn Jesus anzunehmen. Als ich dann nach Hause ging, dachte ich, ach, das ist bestimmt so eine unechte Sache, da hatte ich den Mann kaum kennengelernt und der Teufel gibt mich dann immer so Schwierigkeiten, das ist nicht echt. Unreife Frucht oder so weiter. Naja, das war aber der letzte Sonntag, am Montag fuhr ich weg. Ein Jahr später bekam ich einen Brief. Dann sagte mir die Frau, wissen Sie, bei uns hat sich alles verändert, seit dem Tag, wo Sie hier waren. Unsere Ehe geht gut, die war eben auch schon so weit, die wollten sich wieder scheiden lassen. Finanziell geht uns das besser, wir arbeiten in der Sonntagsschule mit. Gott hat ein Wunder getan in unserem Leben. Es ist interessant, wie Gott manchmal wirkt, aber es ist gut, ihm mal eine Chance zu geben, das zu tun. Einige Gründe, oder was soll ich sagen, Vorteile, die man hat, wenn man versucht, Seelen zu gewinnen. Wisst ihr einmal, das Geben ist seliger als Nehmen. Wenn ihr hier zum Beispiel eine ganze Woche oder zwei nur habt versucht zu nehmen, ihr seid gesegnet worden. Ihr werdet aber noch einen größeren Segen empfangen, wenn ihr werdet versuchen, das, was ihr bekommen habt, weitergeben werdet. Das ist der größte Segen. Ich habe oft gesagt unter Jugendlichen, die Jugendlichen, die bereit sind, um etwas für andere zu tun, sind glücklich. Die dann nur warten, dass alle ihnen etwas geben sollen, sind unglücklich. Und so ist es auch für Gottes Kinder. Wenn man zur Kirche geht, zur Stunde, und man sagt, ja, hoffentlich gibt der Prediger mir etwas, geht man sehr oft enttäuscht raus. Geht man aber rein und sagt sich, Herr, was kann ich in dieser Stunde wohl geben? Wie kann ich einen Segen weitergeben? Geht man gewöhnlich gesegnet raus. Es ist vielleicht nur durch ein paar Worte, indem man da betend sitzt und zuhört und man wirklich bereit ist zu hören, um weiterzugeben, macht so viel aus. Wenn du anfängst, wirklich zu fragen, wie kann ich geben? Wie kann ich Menschen helfen? Dann wirst du auf einmal merken, du hast lange nicht mehr so viele Schwierigkeiten. Du wirst lange nicht so viel an dich denken. Du wirst auf einmal anfangen, an andere zu denken. Wie kann ich helfen? Und das ist schon immer eine gesunde Sache. Wenn man sich nur um sich beschäftigt, naja, jetzt habe ich diese Not und diese Schwierigkeit und alles scheint schief zu gehen. Es gibt solche Leute. Die haben nur Probleme. Und weißt du, wenn du mal anfängst, da wirst du staunen, wie auf einmal deine Probleme gar nicht mehr so groß scheinen. Du wirst immer Leute treffen, die haben noch viel größere Probleme. Und wenn man dann bereit ist, denen irgendwie zu helfen, das bringt Segen. Ich habe sogar erfahren, dass einige, die Schwierigkeiten haben mit Heilsgewissheit, mit der Heilsgewissheit, wenn sie erstmal versuchen, andere zu helfen, dann werden sie sich selber ihres Heiles gewiss. Versuche mal, wenn du Probleme hast, einen anderen zu helfen, und du wirst merken, die Zweifel verschwinden. Wenn du mal das Markus-Evangelium aufschlägst, und das letzte Kapitel, und du weißt das, den einen Vers schon gut, du weißt, dass Jesus sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wenn du aber jetzt in diesem Kapitel mal hineinschaust, sehen Sie mal, Vers 11, dann sagt es, nachdem sie hörten von der Auferstehung, glaubten sie nicht. Vers 13, weiterum, der letzte Gedanke, glaubten sie auch nicht. Als Jesus kam, in Vers 14, erschallte ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, auferstanden. Ich hätte gesagt, Herr Jesus, noch mal 3 Jahre Bibelschule. Die glauben noch nicht. Und was sagt Jesus? Diesen ungläubigen Jüngern sagt er, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Wenn du Schwierigkeiten hast zu glauben und hast Zweifel, geh mal zu deinem Nachbar und sage ihm mal wenigstens das, was du weißt. Und sag, so steht geschrieben, dies ist für dich, deine Zweifel werden verschwinden. Du bist vielleicht gleichgültig geworden. Versuche mal, jemand anderes zu gewinnen. Du sagst, die Botschaften geben mir nichts. Geh mal, versuche, jemand anders das zu sagen. Du wirst staunen, wie du auf einmal ganz anders wirst anfangen zuzuhören. Und wenn du dieses tust, versuchst mit Gottes Hilfe andere zu gewinnen, dann wirst du auch lange nicht so viele Schwierigkeiten haben mit deinem Bruder oder deiner Schwester. Ich kam gleich nach dem Kriege nach Deutschland. Ich war in der Besatzung, ich komme von Kanada. Und bis zu dem Zeit, wo der Krieg um war, kamen die Amerikaner und die Engländer und die Polen und die Russen, die kamen aus miteinander. Sie hatten alle einen gemeinsamen Feind. Als der Krieg um war, dann fingen sie sich an, untereinander zu erschießen. Genauso geht es in der Gemeinde. Wenn die Gemeinde alle den gemeinsamen Feind bekämpfen, sie versuchen Seelen zu gewinnen, da macht es gar nicht mal so viel aus, wie groß der Knoten ist oder wie lang der Rock oder ob der Mann einen Schlips hat beim Predigen oder nicht. Aber wenn man nicht gegen den Teufel kämpft, oh Mensch, ja, mit der kann ich auch nicht zusammensitzen. Die hat dies oder das andere. Weißt du, so geht es doch nicht. Und dann all die Kleinigkeiten, die werden dann so groß. Und dann kann man stundenlang streiten über Kleinigkeiten. Wenn man aber gegen den Teufel kämpft, dann hat man gar nicht Zeit, um all diese Kleinigkeiten zu streiten. Ich habe das immer wieder erfahren. So ist das nur mal eine Ermutigung. Es verbindet mit Gottes Kinder. Und das ist so wichtig. Ich sagte schon mal vor einigen Tagen, und jetzt will ich nur ein paar Gedanken, wie kann man ein Gespräch anfangen? Wisst ihr, dass der Herr Jesus uns Beispiele gibt? Er braucht Beispiele. Zum Beispiel, er sagt, guck mal, da ist der Seemann, ihr kennt die Geschichte alle nicht, und hat dann da angeknüpft und gesagt, wie die verschiedenen Äcker wohl aussehen. Und ich denke, jedes Mal, wenn die Jünger einen Seemann sahen, dann dachten sie an diese Geschichte. Jesus geht, dann sagt er, guck mal, die Vögel. Und dann hat sie das wunderbare Beispiel gegeben, wie sie nicht Samen für den Winter. Er sagt, schaut mal, die Lilien. Jemand hat mal gesagt, indem Jesus auf die Vögel hinwies, dachte er an die Männer, die da immer wieder denken, was kann ich oder was soll ich wohl essen. Als er auf die Lilien hinwies, dann dachte er an die Frauen, die fragen sich immer wieder, was soll ich anziehen, nicht? Also, aber jedes Mal, wenn die Jünger haben die Vögel gesehen, glaube ich, haben sie an das Beispiel gedacht. Oder auch die Lilien. Jesus spricht vom Wasser des Lebens. Wasser, etwas so Übliches. Sie haben sich gewaschen. Sie haben bestimmt gedacht daran, wie Jesus ihre Füße gewaschen hat. Sie haben getrunken. Jesus sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Als ich zuerst nach Deutschland kam, bin sonst immer mit dem Auto gefahren, aber dann hatte ich noch kein Auto. Dann fuhr ich nach Norddeutschland zu evangelisieren. Der Zug war ganz voll. Und dann bat ich den Kölner, ob ich mich könnte da in diese Speiseabteilung hinsetzen. Ja, sagte er, gut, setzen Sie sich. Sagte, ich muss mich noch vorbereiten, ich soll predigen. Ich habe noch nie Deutsch gepredigt. Und ich habe eine Not. Ach, sagte er, gut, setzen Sie sich dahin, bestellen Sie eine Tasse Kaffee oder irgendetwas. Dann setzen Sie. Dann setzte ich mich dahin, bestellte eine Tasse Kaffee, nahm meine Bibel und fing an zu lesen. Ich sollte 8 Stunden im Zug sein. Ich war noch gar nicht lange da. Dann kamen andere, die setzten sich auf der anderen Seite des Tisches. Dann sagte ich zu ihnen, ja, die haben etwas bestellt zum Trinken. Ich sagte, ihr trinkt jetzt, aber ihr werdet bald wieder Durst haben. Ich habe hier aber vom Wasser des Lebens anzubieten und Jesus sagt, wer davon trinkt, der wird nie mehr dürsten. Es gab eine kleine Botschaft. Der Kölner, der hörte zu, der war dahinter der Wand. Und als er meinte, ich wäre fertig, dann sagte er zu denen, naja, bitteschön, gehen, müsst Raum lassen für andere. Bei mir sagt er, bleibt nur sitzen. Dann kamen einige andere, die bestellten sich etwas zu essen. Der sagte, wissen Sie, ihr esst jetzt, aber bald habt ihr wieder Hunger. Aber hier lese ich von jemand, der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wer von diesem Brot isst, der wird nimmer mehr hungern. Und gab eine Botschaft über Brot des Lebens. So ging die ganze Fahrt. Er schickte sie raus, brachte andere ein, zu mir sagte, bleiben Sie sitzen. Denn er freute sich über das, was ich da zu sagen hatte. Man kann diese Anwendungen machen. Der Herr gibt uns diese Beispiele, nicht wahr? Deshalb ist es gut. Versuchen Sie es mal. Sagte gestern Abend nach der Stunde, ich brauche dieses ganz oft, wenn ich in der Tankstelle anhalte. Und wenn man dann die Scheiben gewaschen sind, dann sage ich, gut, es ist schön, eine saubere Scheibe zu haben. Aber ein reines Herz ist noch besser. denn ohne ein reines Herz wird man nicht in den Himmel kommen. Und dann gebe ich oft nur ein Traktat und dann fahre ich weiter. Ich habe gar nicht vor, ein Gespräch zu führen. Ich will den Mann nur mal auf etwas aufmerksam machen. Denn wisst ihr, das ist immer eine gewisse Gefahr, wenn man zu viel redet, dann zerredet man etwas. Dann habe ich schon gesehen, dann stehen sie manchmal mit diesen Traktatenhand, dann gucken sie, ich kann das im Spiegel sehen, nicht? Dann gucken sie so, das ist ein komischer Kerl. Etwas hat angefangen zu drehen da oben, nicht? Und jetzt stehen sie mit dem Traktat in der Hand. Ich glaube, es ist eine gute Sache. Oder der andere, der habe ich da, ich hatte getankt, hatte Öl nachgesehen, die Reifen nachgesehen, fragt er, haben Sie noch einen Wunsch? Ich sage, ja, ich habe noch einen Wunsch. Ich wünsche, Sie würden auch den Herrn Jesus lieben lernen und dann würden wir uns eines Tages im Himmel treffen. Gab ich ihm Traktat und fuhr wieder weiter. Nur mit diesen Gedanken, ist manchmal gut, nur mal ein Wort zu sagen. Und wisst ihr, was geschieht? Wenn jemand zu einer Evangelisation kommt oder zur Stunde, dann ist er schon, da hat er schon so eine dicke Mauer vor sich. Bis man da durchgeschossen hat, muss man schon ziemlich scharf schießen können. Aber wenn er jetzt im Beruf steht, der erwartet überhaupt nichts Frommes, dann trifft man das Herz, ehe er überhaupt die Möglichkeit hat, sich zu schützen. Das ist bestimmt wahr. Ich habe das gesehen. Und das ist sehr wichtig. Ich habe das auch schon probiert. Ich bin sehr viel in Schulen. Die Türen sind ja weit offen. Dann biete ich mich manchmal schon an, die 12. Klasse im Gymnasium. Und da sage ich, ich werde Englisch reden. Und dann können die Schüler sich mal prüfen, ob sie Englisch verstehen können. Da habe ich schon großartige Erfahrungen gehabt. Ich sage nicht, was ich sagen werde. Dann fange ich an, ich erzähle etwas, von wo ich herkomme und so weiter. Dann komme ich zur Bekehrung. Und weil die Schüler sich nur anstrengen, zu sehen, ob sie das Englisch verstehen, da haben sie gar nicht ihr Herz geschützt. Und ehe sie es wissen, ich habe einige dürfen zum Herrn führen, 19-jährige Jungen, 21-jährige Jungen und so weiter, die sind da in der Klasse zum Glauben gekommen, weil sie nicht achteten darauf, dass ich jetzt würde ihnen predigen. Sie wollten nur ihr Englisch prüfen. Weißt du, man muss ein bisschen schlau sein, nicht? Schade doch nichts. Wenn man auf diese Weise und der andere Weise irgendwie etwas vom Evangelium weitergibt. Oft in der Tankstelle sage ich, wissen Sie, für Benzin habe ich jetzt bezahlt, aber ich habe etwas zu bieten, was ohne Geld zu bekommen ist. Es ist kostenlos. Und das Allerbeste, was es gibt, ist kostenlos. Nämlich Friede mit Gott, Vergebung der Sünde und eine Heimat im Himmel. Und dann mit einem Traktat, hier können Sie etwas mehr darüber lesen. Das gibt so vielleicht einige Gedanken, die Sie mal probieren können. Anhalter habe ich schon gesagt, sehr oft nehme ich Anhalter mit. Man kann doch verschiedene Wege mal anfragen. Was ist das Wichtigste im Leben, frage ich oft. Dauert gar nicht lange, bis man in ein Gespräch ist. Wissen Sie den Weg zum Himmel? Oder irgendetwas auf dieser Weise. Ich nahm einen Mann mit, einen Junge, und dann fragte ich ihm auch so, ja, sagt er, gleich am Anfang, ich will nichts davon wissen. Ich war in einer Schule und da wurde mir Religion immer wieder aufgezwungen. Und er sagt, ich hasse die Religion. Ich sagte, ich auch. Guckte mich ein bisschen komisch an. Ich sagte, ich bin so froh, dass das Christentum nicht eine Religion ist, sondern das Christentum ist eine Verbindung mit Jesus Christus. Naja, dann kam jetzt ein Gespräch. Und er fragte ihn, was er studiert. Er studierte Jura. Ich sagte, das ist interessant. Ich auch. Der guckte mich an. Ja, ich sage, wissen Sie, ich bin schon ein bisschen weiter wie Sie. Ich studiere Jura, weil in der Bibel steht, geschrieben in 1. Korinther 6, dass wir Christen werden eines Tages die Welt regieren, steht geschrieben. Wir werden sogar die Engel richten. Und ich bin dabei zu lernen, denn ich werde eines Tages mit dem Herrn Jesus auch helfen, die Welt zu richten. Naja, davon wusste er wohl nichts. Aber wir hatten ein sehr interessantes Gespräch. Wir beteten zusammen. Ich weiß nicht, ich sage es nochmal, ich weiß nicht, was im Herzen vorgeht. Aber ich freue mich immer, wenn wenigstens die mal bereit sind zu beten. Und dann sage ich es mir so, wenn sie zu der Zeit nicht sind zum Glauben gekommen, dann wissen sie wenigstens, was sie tun sollten, wenn sie soweit sind. Und deshalb meine ich schon, dass es in jedem Fall nicht eine verlorene Zeit gewesen sein kann. Wenn man die jungen Leute, die da im Auto sitzen, eventuell so weit bringen kann. Ich nahm zwei Jungs mit, sie waren Schreiner. Oh, ich sagte, Jungs, wisst ihr, um einen guten Schreiner zu sein, müsste man den besten Schreiner aller Zeit kennenlernen. Ja, wer ist das wohl? Ich sagte, Jesus Christus, der war doch Zimmermann, nicht wahr? Und da habe ich ihm von Jesus Christus erzählt, der Zimmermann war und was er getan hat. Ja, die Jungs waren sehr offen. Wisst ihr, das macht schon was aus, wie man anfängt. Mal irgendwie sich versuchen, Ideen kommen zu lassen. Denn ich denke, das ist, was Jesus uns sagen wollte, indem er bei meinem Wasser anfängt, in Johannes Kapitel 4, gib mir zu trinken, oder die Vögel, oder die Blumen. Dass man soll versuchen, das, was einem eben vor Augen ist, oder das, was die Person eventuell tut, und versucht dann ins Gespräch zu kommen. Lebensmittelgeschäft brauche ich dies oft, dann sage ich, wissen Sie, Sie haben hier so vieles für den Leib, haben doch was für die Seele. Die Verkäufer gucken dann ein bisschen komisch an. Nein, leider haben wir nichts für die Seele. Haben Sie Glück, ich habe was. Kann ich Ihnen ein Traktat geben, nicht? Und das geht auch in der Apotheke sehr gut, nicht? So viel für den Leib. Der wird eines Tages sowieso sterben. Haben Sie was für die Seele? Viel wichtiger. Jesus sagt sogar in Lukas 12, fürchtet euch nicht vor dem, der den Leib töten kann. Ob das jetzt Krebs ist oder Autounfall oder Herzinfarkt. Jesus sagt, das ist nicht so schlimm. Aber, sagt er, fürchtet euch vor dem, der da Macht hat, in die Hölle zu werfen. Das ist dem. Und das nur Gott. Deshalb ist die Seele von viel größerem Wert als unser Leib. Und so kann man das anbringen. Wir hatten Straßenversammlung, dann sagte ich, gut, ich gehe mal in die Geschäfte hinein. Verteile mal Literatur. Ich ging zu einem Reinigungsgeschäft. Ich sage, wissen Sie, Sie haben hier einen wunderbaren Laden. Man kommt und bringt die schmutzige Kleider und kann sie sauber wieder nach Hause holen. Ich weiß, ein Reinigungsladen, wo man sein Herz bringen kann und das Herz wird rein. Hier ist Literatur, lesen Sie mal etwas darüber. Wissen Sie, ich wollte versuchen, eine Verbindung zu machen zwischen Reinigungsladen und eben die Reinigung, die der Herr Jesus durch sein Blut geben kann. Und ich fand es war interessant für Sie. Ging vorbei und da sagte ich einer Frau, die saß da beim Nähen, das war eine Schneiderin. So ging ich rein und sagte, wissen Sie, es würde Ihnen ganz bestimmt interessieren, was die Bibel über Kleider sagt. Ich wollte gar nichts wissen, das war sehr offensichtlich, sie hatte das gar nicht gern, dass ich so reinkam. Ich sagte, wissen Sie, ich weiß, Sie werden doch neugierig sein, wenn ich jetzt wieder weg bin. Ich schreibe es Ihnen mal auf. Lesen Sie mal Matthäus Kapitel 22, Verse 1 bis 13. Wissen Sie, da wurde ja der Mann aus dieser Hochzeit, aus diesem großen Hochzeitsmahl rausgeworfen, weil er nicht das richtige Kleid anhatte. Wenn er das selber nicht wisst, kann er das mal lesen. Matthäus 22, 1 bis 13. Dann hinterließ ich ihr die Traktaten und diesen Vorschlag. Ich bin mich ganz sicher, sie hat das bestimmt gelesen. Dann Leute sind ja im Grunde doch neugierig, nicht wahr? Und dass sie jetzt geärgert hat über mich, ist ja auch nicht so wesentlich. Ich kann das schon verstehen, wenn Leute sich manchmal ärgern über mich. Mir ging das so in Kanada. Ich besuchte eine Frau und die sagte zu mir, gehen Sie doch mal zu einem Herrn Schneider, obwohl er einen deutschen Namen hatte, konnte er nicht mehr Deutsch sprechen. Der liegt krank, der ist 70 Jahre alt, der wird bestimmt bald sterben. Er ist nicht gläubig. Gehen Sie doch mal und sprechen Sie mit ihm. So ging ich zu ihm, stellte mich vor und sagte ihm ganz kurz, weshalb ich gekommen war. Ich wollte ihm etwas von Jesus sagen. Das hat ihn geärgert. Und er sagte, Sie kommen so rein wie eine Raupe und wollen mich hier bekehren. Und da war er, das merkte ich, das hat ihm gar nicht gut gefallen. Oh, ich dachte, tut mir furchtbar leid. Darf ich noch beten? Ganz grob, ja, dann bete. Dann betete ich sehr demütig, der Herr, mir tut das so leid. Ich habe hier wahrscheinlich ganz falsch angefangen. Aber du kennst ja diesen Mann. Und es geht mir nur darum, dass ich ihm noch etwas helfen wollte. Und dann habe ich das Gebet geschlossen, wollte ich rausgehen. Dann merkte ich, bei dem Mann kullerten die Tränen. Da sagte ich zu ihm, haben Sie auch noch was zu sagen? Ja, sagt er. Und da sagte Gott, ich danke dir, dass du diesen Mann reingeschickt hast. Ich kann dir kaum glauben, was er sagt. Wollte mich eben rausschmeißen und jetzt sagte Gott, dass ich da bin, nicht? Ich blieb anderthalb Stunden. Dieser Mann kam zum Glauben. Da war ich auch eine lange Zeit nicht. Später kam ich zurück. Ich fragte diese Frau, wie ist es wohl mit dem Herrn Schneider gegangen? Auch sagte sie, kürzlich danach musste er ins Krankenhaus. Ich war eines Tages im Krankenhaus. Ich ging an seiner Tür vorbei, die war offen. Ich sagte, Herr Schneider, wie geht's Ihnen? Er sagt es auf Englisch, I'm trusting in the Lord. Ich vertraue auf den Herrn. Und so ist er gestorben. Wisst ihr, es ist manchmal ganz merkwürdig. Ich glaube wohl. Und hier ist noch ein Gedanke, dass das Gebet sehr viel ausmacht. Und das habe ich dann gelernt. Wenn da manchmal die Atmosphäre ein bisschen hart wird oder es ein bisschen beklemmend ist, dann sage ich, na, können wir nochmal beten? Und sehr oft. Denn die Leute haben im Grunde genommen Respekt für Gebet. Und wenn man dann betet, kann das sein, dass die Atmosphäre sich total verändert. Deshalb kann man das als Vorschlag bestimmt weitergeben. Ja, das sind so verschiedene Dinge. Jetzt muss ich aber wirklich zum Schluss kommen. Ich habe gesagt, dass wir vielleicht noch, und ich mache hier auch mal ein paar Vorschläge, wie kann man in Wirklichkeit sagen wir mal so, das Netz einziehen. Das ist ja schon was, wenn man mit Menschen spricht. Aber wir haben ja gesagt, Jesus sagt, folget mir nach und ich werde euch zu Menschen Fischern machen. Es geht nicht nur darum, den Menschen anzusprechen, sondern wie kann ich das Gespräch abschließen? Wie kann ich einen Menschen zu Jesus führen? Es sind verschiedene Wege. Ich habe schon dieses öfters getan und es scheint mir, das fällt jetzt schwerer. Wenn Sie so bei uns sind, und dann habe ich eben nach einem Abend die Bibel gelesen, ich habe das gut erklärt, ich habe aber nie gefragt, sind Sie jetzt bereit, sich für Jesus zu entscheiden? Weil ich wollte es nicht fragen, zu früh. Denn wenn er einmal Nein sagt, dann ist es schwer, ein Gespräch weiterzuführen. Und deshalb versuche ich das zu vermeiden, so lange wie möglich. Ich versuche das Gespräch so zu führen, dass er die Fragen viel eher mit Ja beantworten kann. Denn wenn er 10-mal Ja gesagt hat, dann ist es nicht so schwer, wieder Ja zu sagen. Wenn er aber schon 10-mal Nein gesagt hat, dann ist es schwer, mal Ja zu sagen. Du sagst, das ist schon ein bisschen psychologisch. Naja, vielleicht ist es, ich weiß es nicht. Aber in jedem Fall versuche ich es so, dass ich auf einem positiven Weg bleibe. Und dann sage ich jetzt, meine ich, dass wir soweit sind? Ich habe noch gar nicht gefragt. Da sage ich, wollen wir beten? Und manchmal, nicht immer, manchmal sage ich, wollen wir knien und beten? Die Knie beugen ist auch schon gut, nicht? Denn die Bibel sagt uns im Philipperbrief, das kommt der Tag, wo jedes Knie sich beugen wird. Und wenn man es ein bisschen hier schon übt, dann wird es nicht so schwer fallen an dem Tage. Naja, darüber könnt ihr denken, wie ihr wollt. Aber ich sage, wollen wir mal knien? Es hat aber einen weiteren Vorteil. Wenn man kniet, kann niemand das Gesicht sehen. Denn wisst ihr, wenn ich jemanden anschaue, dann kann es sein, dass er sich ein bisschen blamiert, nicht? Der wird ein bisschen rot. Aber jetzt kniet er, da kann niemand sehen, ob sein Gesicht rot wird oder nicht. Und dann bete ich. Und wenn ich dann fertig bin, dann sage ich zu ihm, na, wie ist das? Vielleicht wollen Sie auch beten. Vielleicht haben Sie noch nie gebetet. Sie merken aber, jetzt ist doch die Zeit, Sie müssen sich vorbereiten, vor Gott zu stehen. Und wenn dann nichts kommt, dann sage ich vielleicht soll ich Ihnen helfen. Vielleicht haben Sie noch nie gebetet und ich habe auch keine Hemmungen, ein Gebet vorzusagen. Und das habe ich auch auf biblischem Fundament, denn in Hosea, Kapitel 14, könnt ihr mal später nachlesen, da gibt Gott ein Gebet und sagt dem Volk, geht und betet folgende Worte. Und dann fange ich an und dann sage ich, gut, sagen Sie mir mal dieses nach. Herr, ich weiß, ich bin ein Sünder. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Und dann warte ich. Wenn er das dann nachsagt, dann gehe ich weiter. Ich sage ihm aber auch, wenn irgendwo du meinst, das könntest du nicht sagen, dann hör einfach auf. Du brauchst es mir zum Gefallen nicht tun. Aber wenn das auch deine Worte wären, dann sag es mal. Dann gehe ich weiter. Und dann sage ich, Jesus, du hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das glaube ich, Herr. Und dann sage ich weiter, und ich komme jetzt. Und du hast gesagt, du wirst mich nicht hinausstoßen. Das bedeutet, du hast mich angenommen. Und ich danke dir dafür. Wenn er das nachgesagt hat, dann wiederhole ich das. Ich sage, was haben Sie gesagt? Haben Sie das nur gesagt, aus Liebe zu mir oder mir einen Gefallen zu tun? Oder glauben Sie wirklich, dass der Herr Jesus Sie heute hat angenommen? Wenn ja, wie wissen Sie, dass das wirklich so ist? Und wenn da nicht gleich kommt, so steht geschrieben, dann versuche ich zu helfen. Das geht ja gar nicht darum, dass ich das gesagt habe, denn ich bin ja nicht die letzte Autorität, sondern Jesus hat es gesagt. Wo steht das? Johannes 6, Vers 37. Und dann wiederhole ich das, immer wieder. So steht geschrieben. Und da versuche ich ihm eine Hilfe zu geben. Also, das ist einen Weg, einfach das Gespräch zu beenden und ihm versuchen, zur Entscheidung zu führen. Jetzt sage ich noch einmal, sollte die Bekehrung nicht echt sein, dann tröste ich mich damit, dass wenn es dann mal wirklich echt wird, dann weiß er wenigstens, was er sagen könnte. Und ich glaube nicht, dass das falsch ist. Von der Bibel her weiß ich nicht, dass das falsch ist. Und deshalb bin ich getrost, wenn jemand sagt, das war unreife Frucht, ich sagte schon vorher, ich weiß das nicht. Sollte das aber sein, dann weiß er wenigstens, was er zu tun hat, wenn es mal so weit ist. Ich sage auch oft, um ein Gespräch abzuschließen, ich sage, jetzt habe ich versucht zu zeigen, was du tun musst. Aber du hast einen freien Willen und du musst die Entscheidung treffen. Das ist deine Entscheidung und nicht eine, die ich für dich treffe. treffen kann. Ich warne aber immer, schieb es nicht auf. Wir wissen nicht, was der morgende Tag bringen wird. Ich hatte zwei Jungen zum Auto, sie waren 14 und 17 Jahre alt. Ich habe ihm das Evangelium gesagt, so gut ich konnte. Dann sagte ich zu den Jungen: Ach Jungs, ihr seid noch so jung. Warum wartet ihr nicht noch 20 Jahre? Dann wäret ihr 34 und 37. Das wäre doch ein gutes Alter. Da sagte der eine zu mir: Ja, aber Herr Klassen, wir wissen gar nicht, ob wir noch 20 Jahre leben werden. Nein, sagte ich, das weiß ich auch nicht. Sagen wir mal 15 Jahre. Und wieder eine Pause, da sagte er: Ja, aber ich weiß auch nicht, ob ich 15 Jahre leben werde. So, ich sage, das weiß ich auch nicht. Machen wir es mal 10 Jahre, die gleiche Antwort. Machen wir es 5 Jahre, die gleiche Antwort. Machen wir es 2 Jahre, 1 Jahr und immer wieder die gleiche Antwort. Ich sage: Jungs, horcht mal, wann würdet ihr mir sagen, dass ihr euch bekehren solltet? Und dann antworteten sie beide zusammen: Jetzt. Ja, ich dachte, das wollte ich euch sonst sagen. Ich dachte, es wäre besser, wenn ihr mir das sagen würdet. Und da haben wir zusammen gebetet. Aber es ist doch jetzt, heute, die Bibel sagt, nie morgen, heute, so du seine Stimme hörst. Und ich habe auch dieses erfahren, wenn es auch scheint, noch so schwach zu sein, soweit wir es selber urteilen können. Der Geist Gottes ist bereit, auch das zu nehmen und weiter zu wirken. Es heißt in Wirklichkeit nur, dass man Gott mal eine Chance gibt. Und das ist so wichtig. Die Tür mal ein bisschen zu öffnen und sagen: Herr, ich gebe dir eine Chance, in meinem Leben einzukehren. Also probiert das mal. Werdet nicht mutlos. Immer weiter. Wenn du jung bekehrt bist oder eventuell noch nicht, nimm doch jetzt, heute Abend, den Herrn Jesus an. Er bietet dir das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ist doch sehr einfach zu wissen, bin ich oder bin ich nicht ein Gotteskind, nicht? Und wenn du nicht bist, der Sohn Gottes bietet sich an. Ich stehe vor der Tür, sagt er selber, und klopfe an. So jemand meine Stimme hört und auftut, zu dem werde ich einkehren. Also Jesus will bei uns einkehren. Er will uns das ewige Leben schenken. Bist du ein Gotteskind? Und du bist schon gefallen, du bist nicht mehr in Gemeinschaft, es heißt, dich aufzumachen und zurückzukommen. Fallen ist keine Schande, aber liegen bleiben ist eine Schande. Ich hörte eine Geschichte, es war in den USA, es kamen eine ganze Reihe Schulen zusammen, denn an diesem Tage wurden verschiedene Spiele abgespielt und da wurden auch etliche, die dann laufen sollten, Athletiker. Und dann kamen sie von verschiedenen Schulen. Und jetzt ging es darum, ein Lauf viermal um die Bahn herum. Und es waren viele Schulen da vertreten. Und jedes Mal, wenn ein Läufer auf der Rennbahn ging, dann schrien seine Kollegen für ihn. Einer ging auf dieser Rennbahn und niemand schrie. Er schien von einer kleinen Schule zu sein und da waren keine Freunde dabei. Sam erzählt die Geschichte. Er war auch ein Läufer. Er sagt, wir fingen an. Er hat schon diesen unbekannten Läufer schon gesehen. Er sagte, wir waren noch gar nicht weit gelaufen. Dann sah ich, wie dieser stolperte und fiel. Und er sagt, ich sah sogar an seine Beine, dass er etwas Blut hatte. Aber er stand auf und lief. Sie liefen einmal rum, zweite Mal. Und dann schien es, dass an dem Tage würde die Entscheidung getroffen werden zwischen vier und der Sam war der dritte von vorne. Es ging zum dritten Mal rum. Und als sie fast das dritte Mal, dann merkte er auf einmal, da kommt noch einer. Und aus der Ecke seines Auges konnte er sehen, das war der, der am Anfang gefallen wäre. Und da war es auch nicht lang, als sie das vierte Mal und das letzte Mal rumliefen. Dann kam dieser immer näher. Und dann war er auch schon den Sam überholt. Und hat sich angestrengt und am Ende war er der Erste. Schlecht angefangen, gut angekommen. Es kann sein, dass du sagst, ich bin schlecht angefangen. Aber höre nicht auf. Bleib nicht liegen. Steh auf und lauf weiter. Das Endziel ist dir das Wichtigste. Nicht wie gut man anfängt, das ist in jedem Lauf so. Und auch in unserem Lauf des Glaubens. Deshalb sollen wir uns nicht entmutigen lassen. Aufstehen und laufen. Gott will uns segnen, Gott will uns helfen. Der Herr Jesus hat mich eingeladen, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Wäre das nicht traurig, wenn ich mit leeren Händen kommen würde? Er will aber nicht einen Blumenstrauß. Er will, wie es der Psalm sagt im Psalm 126, Garben, Seelen. Das will er. Dass wir ihm eine Seele zur Füße legen. Und ich bin wirklich der Überzeugung, ein jedes Gotteskind könnte jemand gewinnen, wenn er wirklich bereit wäre, sich mal die Mühe zu machen. Dass jemand, den du gewinnen kannst, den ich nicht gewinnen kann, der dein Prediger nicht gewinnen kann, Gott will haben, dass du ihn gewinnen sollst. Deshalb, probiere es. Er ist bereit, auch dabei zu sein und dich zu helfen.